Bundeskanzler Merz wurde auf Facebook von einem Rentner verspottet oder bezeichnet als Pinocchio. Und ich glaube, das ist erstmal bei jemandem, der haufenweise Wahlversprechen gebrochen hat und vielleicht das eine oder andere schon bevor er überhaupt gewählt worden ist, ist es vielleicht eine Bezeichnung, bei der man sagen muss, naja, mindestens durch freie Meinungsäußerung sollte so etwas ja schon gedeckt sein. Das sehen aber nicht alle so. Verrückterweise ist es passiert, dass jetzt die Polizei so etwas gelesen hat und gesagt hat, das kann ja wohl überhaupt gar nicht sein. Das müssen wir gleich mal an die Staatsanwaltschaft melden. Und das hat sie nicht nur bei diesem einen Kommentar gemacht, sondern sie hat es bei insgesamt, ich glaube, 36 Kommentaren gemacht. Das war die Zahl, die durch die Presse gegangen ist. Also 36 Kommentare, ungefähr diese Art von diesem Schlimmheitsgrad, den ich gerade eben geschildert habe. Also Friedrich Merz mit einem mit Pinocchio zu vergleichen. Das wurde also weitergegeben an die Staatsanwaltschaft. Und zwar nur zur Prüfung erstmal. Ja, also es wurde gesagt, ja, also das können wir jetzt nicht, aber prüft ihr das Ganze mal. So. Das Verfahren wurde dann tatsächlich später zwar eingestellt, das liegt aber sicherlich zum großen Teil auch daran, dass dieser Fall einfach unfassbar bekannt geworden ist, wahnsinnig viele Leute darüber gesprochen haben und jetzt natürlich die Staatsanwaltschaft auch weiß, dass wenn sie so ein Ding wirklich verfolgt, sie sich zum einen ziemlich lächerlich macht und zum anderen halt klar macht, dass solche Dinge häufig passieren. Also, das ist ja eine Sache, bei der man sagen muss, dass sie schon ziemlich haarsträubend. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass im Augenblick die Sache mit diesen ewigen Hausdurchsuchungen und Anzeigen für Lappalien und solche Sachen, dass die völlig außer Rand und Band geraten ist. Also das hat eine Größenordnung angenommen, bei der man sagen muss, das ist einfach nicht mehr haltbar. Und man muss sich fragen, was sind eigentlich die Gründe, die dahinter stehen? Also was bewegt eine Institution, sich so zu verhalten, wie sie hier verhalten hat? Also in dem Fall, dass dann die Polizei das also alles durchsieht und bei solchen Kleinigkeiten das tatsächlich auch weitergibt. Und wie gesagt, in vielen Fällen ja dann die Staatsanwaltschaft auch tatsächlich ernste Ermittlungsverfahren einleitet und weiß ich was nicht noch alles hinten dran hängt. Machen wir mal kurz eine kleine Pause und ich erzähle Ihnen einen anderen Fall. Nämlich erzähle ich Ihnen den Fall, den Sie wahrscheinlich auch kennen, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über die amerikanische Abschiebepraxis berichtet worden ist und dafür bei den Videoschnipseln, die gezeigt worden sind, also zusammengeschnitten worden sind, KI-generierte Videos drin sind. Also man muss jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk schneidet also KI-generierte künstliche Videos, die es überhaupt nicht gibt, schneiden die einfach mit rein und zwar mit dem Ziel, bestimmte Emotionen zu wecken. Also das wurde ja auch dann relativ breit diskutiert, weil der Fall so bekannt geworden ist. Die ganze Dunkelziffer kennen wir ja nicht, ja? Aber hier ist er relativ bekannt geworden. Und es ist ziemlich klar, dass diese Schnipsel auch nachträglich reingeschnitten worden sind, einfach um mehr Emotionalität zu erzeugen und letztlich eine völlig verzerrte Darstellung in eine Richtung zu erzeugen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass wenn so etwas auffliegt, danach wirklich Köpfe rollen. Aber nein, es sind keine Köpfe gerollt, sondern es wurde irgendeine völlig nebensächliche Person beschuldigt, dass die das also ganz alleine gemacht hat und alle anderen haben keine Ahnung davon gehabt, nichts davon mitgekriegt. Es ist kein einziger von wirklich relevanten Personen danach irgendwie, ja, wenigstens strafversetzt worden oder so etwas. Ja. Auch die Person, um die es hier ging, also der behauptet wird, sie sei die Einzige gewesen, die das verursacht hat, die wurde auch nicht etwa gefeuert. Also das heißt, wir haben ein Bauernopfer, was noch nicht mal das Bauernopfer gefeuert wurde, sondern die wurde einfach nur abberufen von der Stelle, an der sie sich gerade befindet. Ja, also das ist eine ganz fürchterliche Strafe, hat also ihren Job im Wesentlichen behalten und wurde aber abberufen. Und nun sollte man ja eigentlich meinen, dass wenn so etwas passiert ist, zumindest in den Tagen danach beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach stärker aufgepasst wird, was denn jetzt eigentlich passiert. Aber nein, auf dem CDU-Parteitag wurden wieder irgendwelche Videos neu zusammengeschnitten und da wurde beispielsweise Merkel gezeigt, wie sie klatscht, nachdem Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist. Es gab nur einen Haken bei dieser ganzen Geschichte. Angela Merkel war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr im Raum. Ja, also sie war gar nicht mehr im Raum, wurde aber trotzdem reingeschnitten. Das ist natürlich eine wahnsinnige Verfälschung des Sachverhalts, um den es hier eigentlich geht. Und das ist eine Sache, die auch deshalb insbesondere erstaunlich ist, weil diese beiden sich immer in Haaren hatten. Ja, das heißt also, wenn sie jetzt plötzlich richtig klatschen würde, dann hätte es ja auch eine bestimmte andere Aussage. Ja. Was dahinter liegt? Und ich behaupte, das ist etwas, was in den Organisationen im Augenblick angelegt ist. Also in den Organisationen, also beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat es sich einfach so stark verbreitet, dass man irgendetwas zusammenschneiden kann, dass die gar kein Schuldgefühl mehr bei so etwas haben. Also die merken das emotional gar nicht, dass sie in dem einen Augenblick irgendetwas Falsches machen. Sondern die haben einfach nur die Aufgabe, dass sie sagen, ja, wir müssen ja irgendwelches Zeug zusammenschneiden und das muss am Ende irgendwie eine Message transportieren. Und da wird das eben einfach so gemacht. Und es entstehen eben auf einmal prototypische Fake News. Das ist ja fast die Definition der Fake News, die wir hier gerade haben. Dass also einfach erfundene Sachen zusammengestellt werden. Aber wie gesagt, organisatorisch ist nicht das geringste schlechte Gewissen, was dahinter steht. Sondern die sagen einfach, wir haben doch alles richtig gemacht, haben doch das gemacht, was wir immer gemacht haben. Jetzt erzähle ich Ihnen diese beiden Geschichten. Ich erzähle die Ihnen deshalb, weil ich einfach mal die These aufstelle, dass hinter beiden Dingen, die wir gerade beobachtet haben, letztlich das gleiche Konzept steht. Es gibt letztlich bestimmte Mechanismen, die dafür sorgen, dass Organisationen an irgendeiner Stelle falsch abbiegen und dann plötzlich bestimmte Dinge darin getan werden, die überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Organisationszweck zu tun haben, sondern im Gegenteil, manchmal eben tatsächlich genau 180 Grad was anderes machen, als das, wofür die Organisation ursprünglich mal vorgesehen war. Was passiert hier eigentlich? Also das Ganze ist, gibt es einen Fachausdruck für, nennt sich Zielverschiebung. Und es gibt in Organisationen eine Abfolge von bestimmten Schritten, die letztlich zu einer solchen Zielverschiebung der Organisation führen können. Lass mich das kurz darstellen, was das eigentlich ist. Also am Anfang wird eine Organisation gegründet, das ist der erste Schritt. Sie wird also gegründet mit dem Ziel oder mit der Absicht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also es wird beispielsweise gesagt, wir wollen Politiker schützen. Wir wollen, dass neutrale Nachrichten berichtet werden. So, und das sind beides ja Sachen, bei denen man sagen würde, das ist okay. Ja, also das sollte so sein und man sollte in einer Gesellschaft wie unserer, sollte man solche Organisationen haben, die das machen. Also Politiker sollten geschützt sein und dass wir eine Organisation haben, die einfach versucht, selber zu recherchieren und wahrheitsgetreu zu berichten und möglichst neutral zu berichten. Ich denke, damit kann sich jeder anfreunden oder fast jeder sollte sich damit anfreunden können, dass das erstmal ein völlig valides Ziel ist. So, das ist der Schritt 1 und das ist erstmal die Sache, bei der man sagen muss, alles in bester Ordnung. Dann kommt Schritt 2. Schritt 2 heißt, naja, solche Organisationen haben ja nun relativ viel Macht. Deshalb müssen wir jetzt natürlich Willkür verhindern. Also es kann ja nicht sein, dass irgendeiner jetzt nach Nasenfaktor geht, der da drin ist. Wir brauchen Regeln, die dafür sorgen, dass das klargestellt wird, welche Mittel man anwenden darf, ja, mit welchen Methoden man vorgehen darf, was in welcher Weise zu bewerten ist und so weiter und so weiter. Wir brauchen auch eine Messbarkeit. Ja, also wir wollen ja gerne wissen, ist eigentlich das, was diese Organisation macht, ist das jetzt eigentlich im Sinne dieses Ziels oder ist das was ganz anderes? Ja, das heißt also, wir müssen jetzt tatsächlich anfangen, müssen sagen, okay, also es gibt bestimmte sozusagen nachprüfbare Dinge, bei denen man erstmal sagt, was eigentlich gemacht werden soll und was anschließend gemessen werden kann, wie oft das gemacht worden ist. Würde man sagen, ja, also passt. Ja, irgendwie kann ja nicht einfach jeder machen, was er will. Und irgendwie rauszukriegen, was getan wurde, ist ja vielleicht auch nicht der schlechteste Ansatz. Also würde ich mal sagen, das ist ein Punkt, sollte man vielleicht auch einfach so machen, wenn man eine Organisation gründet. Schritt 3 ist, da sind jetzt viele Mitarbeiter drin. Weil viele Mitarbeiter drin sind, müssen diese Mitarbeiter natürlich diese ganzen Regeln und Prozeduren auch lernen. Das heißt also, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen diese Mitarbeiter letztlich sozialisieren auf Regelkonformität. Also wir müssen dafür sorgen, dass sie die Regeln kennen, dass sie wissen, wie man sie einhält, in welche Situationen die wie anzuwenden sind und so weiter. Was jetzt passiert ist, dass das, was wir ursprünglich mal hatten als gesunden Menschenverstand, also stellen Sie vor, da gibt es einfach ein paar Leute, die sorgen dafür, dass, was ich zum Beispiel eben Politiker geschützt werden, dann werfen die ihren gesunden Menschenverstand an, machen das auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist jetzt verändert worden. Die dürfen jetzt nicht mehr ihren gesunden Menschenverstand benutzen, zumindest nicht nur, sondern sie müssen jetzt anfangen, genau diese Regeln einzuhalten. Viele denken, das sei ein typisches Merkmal deutscher Bürokratie, aber das ist falsch. Die typische deutsche Bürokratietheorie, die sagt was ganz anderes. Die sagt, es gibt erstmal dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Sachen, also allgemeine Regeln und spezielle Verhaltensweisen. Und dazwischen muss eine Balance gefunden werden. Aber was ich Ihnen gerade eben geschildert habe, ist, dass diese Balance immer stärker verschoben wird in Richtung der bürokratischen Elemente, in Richtung der messbaren Elemente, also so eine Abhak-Compliance, wie ich das häufig nenne. Also in eine Richtung verschoben wird, wo Regeln sich abgelöst haben von dem Rest und bei den Mitarbeitern letztlich sozialisiert werden. Da steckt dann bei denen die Knochen drin. Also die lernen dann, was richtig ist, in Anführungsstrichen, im Sinne dieser Regeln. Und sie vergessen eigentlich das ursprüngliche Ziel, worum es mal ging. Und das ist damit auch genau die Stufe 4. Diese Regeln verselbstständigen sich, lösen sich ab von diesem Punkt, um den ursprünglich mal, also der da war. Und die Regelbefolgung ist auf einmal das, worum es geht. Also auf einmal fragt man nicht mehr danach, was wollten wir eigentlich? Wollten wir neutrale Nachrichten machen? Was das eigentlich? Sondern es werden bestimmte Regeln einfach verfolgt. Und diese Regeln können im Zeitablauf sich auch immer weiter verändern. Auf einmal gewinnen diese Regeln ein Eigenleben und können sich in eine ganz andere Richtung entwickeln. Und dann sind wir auf einmal in dieser Stufe 5, dass wir nämlich eine Zielverschiebung haben, die überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Ziel zu tun haben muss. Also auf einmal ist die Regeleinhaltung das Entscheidende Und zwar unabhängig davon, wie weit sie sich von dem ursprünglichen Ziel entfernt hat. Also wenn es ursprünglich mal darum ging, weiß ich, Demokratie zu schützen, indem wir Politiker schützen, kann es sein, dass auf einmal die Zielverfolgung auf eine Weise erfolgt, dass genau das Gegenteil erreicht wird. Und das liegt eben daran, dass diese Organisation sich völlig loslöst von der Welt außen und von den ursprünglichen Absichten, die man dahinter gestanden haben. Weswegen stabilisiert sich das eigentlich? Na, weil sie jetzt auf einmal eine individuelle Optimierung haben, der einzelnen Personen, die da drin sind. Und bei dieser individuellen Optimierung, da müssen Sie sich immer fragen, es gibt einen Gruppendruck und es gibt etwas, was man selber für richtig hält. Wenn der Gruppendruck auf einmal viel größer ist als der Hang, das Richtige zu tun, dann kann es sein, dass Sie etwas machen, was eben überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Sie eigentlich für das Richtige halten. Und es kann jetzt die paradoxe Situation entstehen, dass jeder in der Organisation eigentlich sagt, das ist ja gar nicht das, was ich machen wollte. Aber es ein Gleichgewicht entstanden ist, bei dem eben trotzdem jeder genau das tut, was eben jetzt in der Organisation sich auf einmal stabilisiert hat. Das heißt, es kann passieren, dass hier eine völlig neuartige Art von Gleichgewichten entsteht. Und es können Gleichgewichte sein, die nichts mit dem ursprünglichen Organisationszweck zu tun haben. Die sich eben einfach nur selbstständig stabilisieren. Und immer dadurch, dass sie stabilisiert, kann es vielleicht ganz kleine lokale Änderungen geben, wodurch das ganze System auch immer stärker in eine Richtung wandern kann, aber nicht mehr einfach zu dem globalen Optimum, das, was wir am Anfang mal hatten. Sehen Sie sich einfach mal in Ihrem Bekanntenkreis um. Sprechen Sie mal mit den Leuten und Sie werden feststellen, dass es ganz viele Leute gibt, die Ihnen privat sagen, so wie das im Augenblick abläuft, so kann das nicht weitergehen. Wir fahren hier voll gegen die Wand, das ist einfach komplett falsch. Und dann werden Sie sehen, dass die gleichen Leute in anderen Kontexten, in anderen Situationen genau das Gegenteil sagen. In offiziellen Positionen stehen Sie auf einmal da und sagen, wie gesagt, 180 Grad das Gegenteil von dem, was Sie Ihnen selber noch vorher kundgetan haben. Das heißt, die wissen, dass das falsch ist und verhalten sich trotzdem danach. Und das ist nicht einfach ein persönliches Fehlverhalten. Also man ist jetzt leicht geneigt zu sagen, naja, das sind halt irgendwie charakterlich schlechte Leute oder so etwas. Schlimmer noch, Sie werden es hier vielleicht auch an sich selber feststellen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder einfach davon frei ist. Also man muss ja schon feststellen, dass es diese Kräfte natürlich gibt und dass die auf einen wirken. Und nochmal, das ist das Ergebnis individueller Optimierung. Wenn wir in einer Organisation sind, die Möglichkeit hat, direkt Konformitätsdruck zu erzeugen, dann ist es natürlich sehr schwer, einfach davon rauszugehen. Das ist schädlich für Ihre Karriere. Also, wenn Sie plötzlich sagen, naja, eigentlich wollen wir doch was ganz anderes, in der Organisation hat sich aber das Gegenteil stabilisiert, dann sind Sie draußen, ohne die Organisation geändert zu haben. Das heißt, das ist eine extrem riskante Angelegenheit, sowas auch nur öffentlich kundzutun, dass Sie das für falsch halten, weil das nämlich Karriere, also ja, verändernd oder abschneidend sein kann. Diese Art von Sanktionen, die dort intern ablaufen, die haben die Eigenschaft, dass die sich mitunter auch immer stärker stabilisieren können. Ja, also erst am Anfang gibt es ganz schwache Sanktionen, also gruppeninterne Sanktionen gegen abweichendes Verhalten. Und dann kann es sein, dass jeder sagt, also derjenige, der nicht sanktioniert, ist selber zu sanktionieren und so weiter und so weiter. Und auf die Art und Weise entsteht eben etwas, dass diese Verselbstständigung sich immer stärker, also zum einen stabilisiert und zum anderen abweicht von dem, was eben ja, in der echten Welt passiert und was eigentlich der ursprüngliche Zweck von der ganzen Sache mal war. Ich möchte Sie an eine Situation erinnern, die wir vor ein paar Jahren hatten, also vor mehreren Jahren eigentlich. Da gab es größere Dopingskandale im Fahrradrennsport. Später wurden also auch bekannte Leute überführt, dass sie also ihre Siege nur dadurch bekommen haben, dass sie gedopt haben. Und es hieß dann immer, ja, das waren einzelne Leute und die waren halt, weiß ich, große Schurken und sowas, ja, und die haben sich das alles nur erschlichen. Überlegen Sie bitte einfach mal, was diese Leute, diese Rennfahrer damals hätten tun können. Also es war eine Situation, in der man wusste, dass sehr viel gedopt wird. Was wollen Sie denn in einer Umgebung erreichen, selbst wenn Sie der beste Fahrradfahrer der Welt sind, wenn die ganzen anderen, also zumindest die heißen Kandidaten, in irgendeiner Form gedopt sind? Sie können gar nicht anders als mitmachen. Selbst wenn Sie der festen Überzeugung sind, dass der Radrennsport auf jeden Fall dopingfrei ablaufen sollte, könnten Sie in einer damaligen Situation als Profi, konnten Sie nur gewinnen, indem Sie selber auch gedopt haben. Das ist eine vollkommen klare Folge aus der Umgebung, in der man sich gerade drin befunden hat. Dieses Argument, das machen doch alle, war damals natürlich eins, bei dem tatsächlich jeder Einzelne sagen musste, ja, wenn das alle machen, muss ich mitmachen, oder aber ich bin draußen. Also dann kann man eben sagen, na, dann ist man eben kein Radprofi mehr, selbst wenn der beste Radfahrer der Welt ist. Also man muss sich verabschieden von diesem Gedanken, dass das einfach nur ja, Fehlverhalten von einzelnen Personen ist und die einfach ja charakterlich schlecht sein oder sowas. Das ist nicht der Punkt, sondern das ist etwas, ein Optimierungsverhalten auf bestimmte Rahmenbedingungen. Welche Chance für Änderung gibt es bei so etwas eigentlich? Naja, Druck von außen. Also genauso wie das beim Radsport damals war, wurde von außen einfach immer stärker nachgeguckt, immer mehr Druck gemacht und wurde versucht zu verhindern, dass dieses Doping noch weiter stattfindet. Natürlich zulasten derer, die damals ja da drin gefangen waren und vielleicht sogar ja sozusagen moralisch richtig gehandelt haben, weil ihnen gar keine andere Chance geblieben ist. Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich bei den Institutionen, von denen ich am Anfang gesprochen habe? Na, in der Politik beispielsweise haben wir deshalb Wahlen. Das ist die Idee in einer Demokratie. In einer Monarchie könnte sich so etwas immer stärker verselbstständigen. Wir können sozusagen am Hof immer andere Regeln etabliert werden, als das, was für die Leute eigentlich gut wäre. Aber bei einer Demokratie ist eben die Idee, dass man diese Leute abwehren kann. Dass man einfach sagt, nee, die wollen wir so nicht mehr haben. Und dieses Korrektiv, was von außen eingreift, sorgt dafür, dass solche idiotischen Organisationsauswüchse nicht mehr weiter stattfinden können. Also beispielsweise, ja, dass eben ja, zum Beispiel auch Meinungen nicht mehr geäußert werden können. Ja? Also das heißt, das ist ebenfalls etwas, wo man von außen her stark darauf achten muss, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht, Meinungen einfach zu äußern, damit eben überhaupt auch diese Kontrolle stattfinden kann. Wenn Sie der Betroffene sind, innerhalb der Organisation, sozusagen derjenige, der gedopt hat, dann haben Sie natürlich großen Nachteil davon. Da werden sie versuchen, sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Und das war im Doping ja nicht anders. Ja, dort war es ja auch so, dass die letztlich versucht haben zu sagen, nein, wir wehren uns dagegen und wir wollen keine pauschale Verurteilung und weiß ich was nicht alles an Argumenten kommt, um diesen Druck, der von außen stattgefunden hat, irgendwie loszuwerden. Natürlich ist es so, dass wenn sie in einer solchen Organisation drin sind, sie sich im Sinne dieser Organisation verhalten, die sich aber losgelöst hat von dem ursprünglichen Ziel. Natürlich ist es dann so, dass sie einen persönlichen Nachteil haben, wenn das Ganze aufgedeckt werden sollte. Natürlich ist es so, dass sie dann versuchen werden, das auf jeden Fall in irgendeiner Form zu verhindern. Und es passiert was anderes ganz Schlimmes. Jetzt werden nämlich auf einmal diese dysfunktionalen Strukturen, die in dieser Organisation drin sind, die werden auf einmal nach außen getragen. Also in dem Augenblick, wo sich die Inneren wehren, ja, sie machen unethisches Verhalten, wehren sich aber jetzt dagegen, dass das aufgeklärt wird, dann müssen hier die gruppeninternen Prinzipien, die schon fehlgelaufen sind, müssen übertragen werden auf diejenigen, die von außen versuchen, das zu verhindern. Ja, und das ist natürlich ein ganz gefährlicher Zustand, den wir da haben. Weil auf die Art und Weise so eine Art Ansteckungseffekt dieser Vergiftungserscheinungen stattfindet. Also das ist ein ernstzunehmendes Problem und man muss einfach darauf achten, das ist deshalb ja auch ein wesentliches Prinzip in allen Demokratien, man muss also darauf achten, dass sich die verschiedenen Kräfte die Waage halten und dass so etwas eben nicht einfach passieren kann, dass also nicht einfach eine fehlgelaufene Organisation, anstatt geändert zu werden, die eigenen Prinzipien auch nach außen übertragen kann. Okay. So viel zu meinen Überlegungen dazu, weshalb Institutionen gerade reihenweise versagen. Sie können mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob Sie das auch für eine Gefahr sehen oder ob ich das jetzt völlig übertreibe, aber ich habe eher das Gefühl, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass das im Augenblick eher noch als zu wenig angekommen ist in der allgemeinen Bevölkerung sozusagen. Okay, wenn Sie in jeder Woche ein interessantes Video sehen wollen zu solchen Themen und beispielsweise auch gerade zu solchen strategischen Überlegungen, also die dazu führen, warum verhalten sich Leute, oder die erklären, warum verhalten sich eigentlich Leute so, wie sie sich verhalten, dann vergessen Sie nicht, Kanal zu abonnieren, jetzt ist Ihre Chance. Ansonsten natürlich dieses Video zu liken. Ja, wenn Sie bis hier durchgehalten haben, dann muss es Ihnen natürlich gefallen haben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.